Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
1990 war ein Jahr voller Umbrüche und des Stillstands zugleich. So stehen sie herum und wissen mit der ganzen Revolution nichts anzufangen, als mit der Ausreise zu drohen, schreibt Martin Groß im Januar 1990. Der Autor ist den umgekehrten Weg gegangen und vom Westen in den Osten gereist, um das letzte Jahr der DDR mitzuerleben. Aus dieser Erfahrung entstand sein gleichnamiges Buch. Ganz anders sehen die Bilder aus, die der Leipziger Fotograf Matthias Hoch 1990 im Westen gemacht hat. Aber auch sie zeugen davon, dass vieles in der neuen Heimat bis heute unverändert geblieben ist. Aus einem ungültigen Land, wie Matthias Hoch in die neue Heimat reiste und Martin Groß das letzte Jahr der DDR erlebte. Eine Sendung von Tobias Lehmkuhl.
Auf dem Vorplatz der Kunst- und Ausstellungshalle Hamburger Bahnhof in Berlin steht ein Stück der Berliner Mauer. In dieses Mauerelement eingelassen ist ein Geldautomat. Man könnte auf die Idee kommen, sich dort Geld zu ziehen, so normal sieht der Apparat im Beton aus. Aber er würde freilich kein Geld auswerfen.
Na, man muss dazu sagen, ich kam ja damals, sagen wir mal, aus dem alternativ-linken Spektrum von Westdeutschland, wurde dann natürlich ein bisschen wahrgenommen als der Miesepeter, der sagte, also warum wollt ihr das alles haben? Warum wollt ihr nicht was Eigenes entwickeln?
Martin Groß, 1952 im Schwarzwald geboren, zog 1990 nach Dresden. Dort wollte er das letzte Jahr der DDR miterleben. 1992 erschien unter diesem Titel dann ein Buch von ihm. Doch interessierte sich damals niemand für dieses letzte Jahr. 1992 war da bereits Geschichte und doch noch zu nah.
Die hatten dann immer so den Eindruck, ja, was hast du denn dagegen? Ihr habt eine Arbeitslosenversicherung, ihr habt eine Krankenversicherung, ihr habt eine medizinische Versorgung, die funktioniert. Wenn man bei euch was haben will, dann muss man sich nicht um Ecken herum besorgen, sondern man kann es kaufen. Also ich stand zumindest bei der Verwandtschaft so ein bisschen als der miese Peter da, der sein eigenes Nest ein bisschen beschmutzt hat.
Es war Neugierde, die Martin Groß 1990 nach Dresden führte. Aber Groß war auch dabei, sich beruflich neu zu orientieren. Er hatte an der Uni gearbeitet, einen Roman geschrieben. Jetzt wollte er es als Journalist probieren und Reportagen schreiben. Was lag da näher, als in dieses Land im Umbruch zu reisen? Dort hatte er entfernte Verwandtschaft. Die würde ihm, auch wenn sie ihn als Miesepeter empfand, vielleicht ein paar Türen öffnen.
Andererseits war ich der Privilegierte, also das muss man auch dazu sagen. Zumindest bis zur Währungsunion war ja der offizielle Wechselkurs 1:5 und Schwarz 1:10. Also sagen wir mal, mit 500 D-Mark konnte man da wirklich was auf den Tisch hauen. Ja. Das fiel mir auch auf, also wie sehr man da privilegiert lebt. Und natürlich auch privilegiert in dem Sinn, man ist derjenige, der sozusagen das trotz aller Kritik am Westen, der das System repräsentiert.
Andersherum kam Groß mit vielen Dresdnern ins Gespräch. Mit Staatsanwälten, Journalisten, Putzfrauen. Auch mit Glücksrittern aus dem Westen. Beim Schreiben aber ging es ihm, so erzählt er, weniger um eine journalistische Wahrheit als um eine literarische Wahrhaftigkeit. Jetzt, 30 Jahre später, pünktlich zum Jahrestag der Wiedervereinigung, liegt eine Neuausgabe von »Das letzte Jahr« vor. Und vieles darin klingt heute erstaunlich hellsichtig, ja geradezu prophetisch.
April 6, 1990. Alle Welt glaubt, hier und heute erlebe man das Ende des Sozialismus. Offensichtlich erleben wir aber vor allem den ultimativen Beginn der Weltwirtschaft. Womöglich verdeckt das politische Drama einen viel weitreichenderen Skandal. Dass es heute möglich ist, jedes Land über seinen Außenhandel aufzuknacken. Dass sich die DDR sozialistisch nannte, erleichtert den Konzernen lediglich die Polemik.
Der Geldautomat in der Berliner Mauer steht sinnbildlich für das, was 1990 passiert ist. Für das, was vielen damals am dringlichsten schien. Die Währungsunion, die wirtschaftliche Einheit, die leichte Verfügbarkeit von Waren.
Und ich würde sagen, bis zum Mauerfall und darüber hinaus, vielleicht bis zum Dezember 89, da war dann dieses große, stolze Gefühl, wir haben es geschafft. Unblutig und wir sind am Ziel. Aber dann kam die bange Frage, wie weiter? Und erst dann hat sich gezeigt, dass die Vorstellungen, die Wünsche, die Erwartungen so extrem auseinandergingen.
Auch der Leipziger Fotograf Matthias Hoch wechselte im Januar 1990 das Land. Von der DDR ging er für ein halbes Jahr in den Westen, nach Essen. Ein Stipendium gab ihm die Möglichkeit, die neue Heimat, wie er seine dort entstandene Fotoserie nannte, kennenzulernen.
Die einen wollten visafrei nach Hawaii, das war so eins dieser Plakate, die da hingen. Die anderen wünschten sich erstmal ein Telefon. Und die anderen ein Fernseher oder ein Auto oder eine Waschmaschine, die anderen wollten. Und da gingen die Wünsche total auseinander. Und als dann schon der Wahlkampf begann und dann die CDU-Flaggen hier auftauchten, das empfand ich auch als äußerst unangenehm.
Heute wohnt Matthias Hoch wieder in Leipzig und vom Balkon seiner Wohnung sieht man eine Stadt, die immer noch im Umbruch zu sein scheint. Baustellen, Brandwände, Baukräne. Martin Groß dagegen ist wieder in den Westen gezogen, ins beschauliche Bienenbüttel am Rand der Lüneburger Heide, in ein Haus mit Garten und Teich zwischen Wald und Pferdekoppel.
Ja, deshalb habe ich das extra so angelegt. Das ist ihre Badestelle, ja. Ihre Trinkstelle. Ne? Von da kann man, von ihr aus kann man wunderbar den ganzen Tag gucken, was so alles kommt, zu welchen Tageszeiten, abends die Bachstelze.
Begegnet sind sich Martin Groß und Matthias Hoch, deren Namen so nah beieinander liegen, nie. Doch in dem Band »Das Jahr 1990 freilegen«, der zur Wiederentdeckung von Martin Groß »Das letzte Jahr« führte, finden sich Texte des einen und Bilder des anderen. Texte, die aus der Sicht des Wessis das letzte Jahr der DDR dokumentieren und Bilder, die aus der Sicht des Ossis die BRD porträtieren. Jenes Land, zu dem das eigene bald gehören würde. Texte und Bilder, die ihren Ursprung auf der Straße haben, im Draußen und unterwegs sein, in der genauen Beobachtung des öffentlichen Lebens und nicht zuletzt in der Aufmerksamkeit für die Geräusche der Außenwelt.
Was hatte ich für ein Bild von dem Westen? Natürlich erstmal für mich schon ein Sehnsuchtsbild. Also ich bin aufgewachsen, deswegen muss ich schon nochmal zurückgehen. Mein Vater als Kantor, als evangelischer Kantor in der Kirche. Das heißt, meine Familie war schon immer am Rande der Gesellschaft, weil Religion und Kirche war ja im Sozialismus bestenfalls geduldet. Und insofern war das schon auch ein schwieriges Heranwachsen.
Herausgegeben vom Leipziger Verleger Jan Wenzel, umfasst das Jahr 1990 freilegen 600 großformatige Seiten mit Texten und Bildern aus dem Jahr der Wiedervereinigung, jenem Jahr, das zwar nicht ganz so symbolisch aufgeladen ist wie das Jahr 1989, das allerdings das Jahr war, in dem sich all die Veränderungen, die ihren Ursprung im Fall der Mauer hatten, überhaupt erst vollzogen. Und in dem sehr schnell klar wurde, wie radikal die Veränderungen für die einen sein würden und wie wenig sich die anderen, die im Westen, für diese Veränderungen wirklich interessierten. Martin Groß war da eine der Ausnahmen.
Das Bild, das ich von der DDR hatte, stammte eigentlich nur von wenigen sehr kurzen Besuchen. Und ich habe vor allem die hochnäsige Bürokratie in Erinnerung, ein bisschen gängelnd und herablassend. Das war natürlich, als ich im Januar 1990 kam, vollkommen weg. Also auch die Bürokraten, die Polizei und so weiter, die waren vollkommen verändert. Die waren zugänglich, waren gesprächig. Die waren natürlich in der Situation, wo sie für sich auch keine Orientierung mehr hatten. Sie wussten, so wie es vorher war, geht's nicht. Und sie wussten aber nicht, was auf sie zukam. Und insofern waren sie sehr offen und gesprächsbereit.
Es dazu kam noch, dass fast meine ganze Familie in Westdeutschland, also die andere Familie meiner Eltern, waren sozusagen die einzigen, die im Osten waren. Das heißt, ich bin meine Kindheit immer schon aufgewachsen in einem engen Kontakt, soweit das möglich war, brieflich und natürlich Geschenke, Pakete, die haben uns unterstützt, weil mein Vater hat auch so wenig verdient, er hätte eine fünfköpfige Familie, das wäre schwierig gewesen. Und da hatte ich vielleicht das Gefühl, etwas zu wissen vom Westen, aber das war natürlich nicht so, es war nur die Oberfläche. Und das Entscheidende war natürlich, das selbst zu erleben.
Zunächst mal ist mir natürlich aufgefallen, die Familienbande, Familienverhältnisse haben eine völlig andere Rolle gespielt. Eine Familie zu haben, war eine Existenzgrundlage. Man brauchte immer wen, der irgendwas irgendwo besorgen konnte, um irgendwelche Ecken herum. Der Familienzusammenhalt über verschiedene Stationen hinweg war viel größer, auch viel sachorientierter. Im Westen, das, was ich als Familie kenne, ist, man besucht sich ab und zu und spricht relativ, sagen wir mal, unverbindlich miteinander. Das ist also für mich ein sehr großer Unterschied.
Aber über ihren Alltag haben die eigentlich nie erzählt. Also über ihren wirklichen Alltag. Und es war interessant, dass dieser Bekannte in Frankfurt, der mir diese Fotobücher besorgt hat, der hat es erkannt und der hat mir Farbfotos geschickt. Ganze Alben, zum Beispiel wie er an der Wursttheke in seinem Supermarkt in Frankfurt einkaufen geht. Und das fand ich irre, weil niemand hat mir das, von meinen ganzen Verwandten, die haben mir immer ihre Geburtstagsfeier, diese ganzen Bilder, die man sich als Familien so austauscht. Aber nie hat jemand gezeigt, wie er aufs Finanzamt geht oder wie er eben, nicht mal wie er einkauft. Und das hat dieser Bekannte von mir, das war herrlich.
Also insgesamt ist natürlich das Stadtbild viel, viel weniger von Werbung und Repräsentation geprägt gewesen. Man musste wirklich überall genau hingucken, was ist das denn jetzt? Einfach ein kleines Schild, Bank oder ein kleines Schild, irgendwie die und die Behörde.
Die Zeichen stimmen nicht überein. Ich bin ein wenig durch die Stadt gefahren, mit der Straßenbahn nach Mülheim hinaus. 15 Pfennig kostet das. Unterwegs sah ich Leute, die vor einer Villa standen. Und ich konnte mir nicht erklären, warum sie dort so zahlreich warteten. Die Schlange zog sich durch den Garten bis auf die Straße hinaus. Ruhig, geduldig, farblos, wie immer. Aber warum standen so viele Leute dort? Schließlich erkannte ich ein kleines Schild am Gartentor. Staatsbank. Das Westgeld also. Hier durften 100 Ostmark zum Kurs von 1:1 getauscht werden. Auf dem Schwarzmarkt bezahlt man gegenwärtig 1:12. Man nutzt massenhaft die Gelegenheit. Das ist nichts Neues. Allerdings hätte ich im Bedarfsfalle diese Bank niemals gefunden. Nach breiten Glasflächen und einer Leuchtreklame hätte ich Ausschau gehalten. Aber doch nicht nach einer zerfallenen Villa.
Ich habe mein Diplom verteidigt im November 88 und ein Jahr später waren alle Orte, die ich fotografiert habe, eigentlich Geschichte, weil sie sich sehr verändert haben, jedenfalls optisch. Plötzlich gab es da Wahlwerbung, es gab Sprayer, es gab politische Plakate oder Aufrufe und so. Gerade wenn man das... Ein schöner Vergleich war immer der Leipziger Hauptbahnhof, diese große Halle. Und als ich das erste Mal nach Frankfurt am Main kam, dachte ich, das ist ja durchaus vergleichbar, der Frankfurter. Aber da werde ich ja begrüßt von Togal, von weiß ich nicht, Daimler. Und also von den ganzen Werbebotschaften. Und davon war ja der Osten fast völlig frei.
Als Bürger der DDR hatte Matthias Hoch ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes erhalten. Es bot ihm die Möglichkeit, ein Leben auf Probe zu führen, die BRD kennenzulernen, ohne sich dafür von der DDR verabschieden zu müssen. Anders als die vielen 100.000, die nach dem Mauerfall in den Westen gingen, hatte Hochs Aufbruch in Richtung Ruhrgebiet nichts von einer Flucht an sich. Im Gegenteil, sehr bald wurde ihm klar, dass er nach Ende des Stipendiums wieder nach Leipzig zurückkehren würde.
Nur mir wurde klar, also die Möglichkeiten, die nehme ich unheimlich gerne an. Aber in diesem Umfeld, wo ich eben das Gefühl hatte, seit dem Krieg, seit dem Wirtschaftswunder, da wurde was aufgebaut. Und das wurde, und gerade im Ruhrgebiet, finde ich, sieht man das extrem, wie das immer mehr verdichtet wurde. Immer, also Platz war wertvoll und da wurde wieder. Und dann wurde die Autobahn da als Schneise reingeschlagen. Und das war so festgezurrt, dass ich das Gefühl hatte, nein, hier kann nicht mein Platz sein.
Matthias Hoch hatte gerade sein Studium abgeschlossen, erste Anerkennung gefunden, hatte in Leipzig ein Netzwerk aufgebaut. In Essen dagegen kannte er niemanden. Für ihn lag die Zukunft im Osten, anders als für all jene, die schon mehr oder weniger lange im Berufsleben standen, als die Mauer fiel.
Ja, also das ist ja auch eine deprimierende Geschichte gewesen. Das war irgendwie abzusehen, dass es, sagen wir mal, einfach eine Übernahme werden wird, die allen Seiten irgendwie Frust bereitet. Den DDR-Lern, weil sie irgendwie nicht ihr eigenes Leben gestalten, sondern ihr gestaltet kriegen, weil auch eigentlich alles wertlos wird, was sie gemacht haben. So, wenn ich mich in die Leute reinversetze, vor allem in die ältere Generation, also die 60-Jährigen oder so, für die gibt es eigentlich keine Zukunft mehr. Ihr Leben ist noch, weiß nicht, 10 Jahre, 15 Jahre gibt. Die gibt es die Zukunft nicht mehr. Und dann ist das Gefühl, alles, was wir gemacht haben, ist so mit einem Schlag nichts mehr wert. Obwohl sie mit vielem, was gemacht wurde, nicht einverstanden waren. Das ist dann so halt doppelt schizophren. Eigentlich waren sie nicht dafür, aber trotzdem war das ihr Leben. Ja? Es hat schon was Deprimierendes gehabt.
So schwebt auch über Martin Groß das letzte Jahr ein Hauch von Melancholie. Zwar schrieb Groß während seiner Dresdner Zeit die eine oder andere Reportage für Zeitschriften, aber das Buch hat einen ganz anderen, viel intimeren Charakter. In einer Mischung aus Tagebuch und Briefen an seine Frau im Westen ist der Autor selbst als erlebendes, reflektierendes, mal verzweifelndes und mal erschöpftes Ich präsent.
Oktober 1990. Das Gefühl, wieder frei zu sein. Das Aufatmen nach dieser Woche. Ich bin an den Arnsee gefahren, wo alles auf den Herbst hindeutet. Die Farben im Wald, der trockene Geruch im Gras und die niedrige Sonne über dem Schilf. Am Ufer ein Reiher. Der See ist eine polierte Scheibe. Ein bisschen Laub hat man darauf verschüttet. Birken und Buchenblätter. Wie Staub liegen sie auf dem schwarzen Glas. Und der erste Hauch schiebt sie durcheinander, beweglich und leicht. Der weite Blick. Damit zufrieden sein, den Mantel zu schließen und sich ans Ufer zu setzen. In den Fischteichen ein Platschen, das weit übers Wasser hallt, träg und schwer. Ich schlafe tatsächlich ein. Aber nicht so tief, dass ich die Karpfen nicht bemerken würde. Manchmal sind sie so nahe am Ufer, dass ich am eigenen Leib zu spüren glaube, wie sie sich im Schlamm wenden und den schwarzen Rücken wälzen.
Der Filialleiter und auch ein anderer, der bei mir im Buch, heißt er glaube ich Bunge, die waren euphorisch, was sozusagen ihre Lebensperspektive, ihre Karriereperspektive betrifft. Ich habe aber Ostdeutsche getroffen, die waren euphorisch hinsichtlich dessen, was es an Entfaltungsmöglichkeiten für die gesamte Gesellschaft gibt. Also zum Beispiel die Reisen nach Paris. Das war, sagen wir mal, ein bisschen so ein Intellektueller, junger Intellektueller, der sich für französische Philosophie interessiert hat und dann sagt, jetzt kann ich zum ersten Mal nach Paris und das vor Ort sozusagen kennenzulernen. Also in der Hinsicht waren sie euphorisch oder zumindest sehr froh.
Auch Matthias Hoch schaute sich Paris an. Noch genauer aber schaute er sich an, was man einen klassischen westdeutschen Lebensentwurf nennen könnte.
Und unser Sohn ist also eben 2 Tage vor der Währungsunion in Herford geboren worden. Und dann ist die Familie der Tante in den Urlaub gefahren und wir haben sozusagen 3 Wochen das Haus gehütet und haben so eine, für 3 Wochen so ein westdeutsches Leben gespielt. Wir hatten das Haus, ich hatte inzwischen einen Opel Kadett, einen roten Opel Kadett, mir gekauft in Bochum von einem Opelwerker. Also wir waren sozusagen, wir waren eine richtige Familie und waren im Westen.
Autos spielen in Matthias Huchs Fotoserie Neue Heimat eine wichtige Rolle. Der große Raum, den Autos im Westen des Landes besetzen. Ein Bild zeigt ein Parkhaus in seiner futuristisch wabenartigen Struktur. Auf einem anderen sieht man einen Mercedes, wie er eingeklemmt zwischen Hauswand und Gartenzaun davor bewahrt zu werden scheint, in eine tiefer liegende Garage zu stürzen.
Und wir haben das einerseits, wenn ich jetzt auch die Fotos wieder gesehen habe, wir haben das natürlich genossen, dass es perfekt war, es war alles da. Und andererseits war das aber auch gruselig, in so einer Einfamiliensiedlung zu sein. Und wenn ich jetzt die Fotos sehe, wie wir da den Kinderwagen auf diesen bestimmten westdeutschen Boden schieben, also wir waren da nicht zu Hause. Und es war klar, dass das so eine geborgte Identität war. So. Natürlich, die Menschen treten da viel selbstbewusster auf. So, das war ein wesentlicher Unterschied. Aber für mich war das auch eigentlich fast eine Befreiung, dass wir dann im August 1990, Ende August, sind wir zurückgefahren nach Leipzig.
Die Autobahnen mit ihren Schallschutzwänden, aber auch Bilder von Zäunen, von Pfeilern, die den Blick begrenzen, von Betreten verboten Schildern. Erstaunlicherweise hat Matthias Hoch in seinem halben Jahr im Westen vor allem Bilder von Absperrungen und Hindernissen gemacht. Ganz als wäre die Freiheit, von der man so lange geträumt hatte, hier auf der anderen Seite schon lange wieder verloren gegangen und es nur festgetretene Wege gäbe. Andersherum zeigte sich für Martin Groß der Osten nicht als ein Land im Aufbruch. Im Grunde war die Euphorie des Jahres 89 mit dem großen Silvesterfeuerwerk verpufft.
Also zu spät bin ich gekommen, wenn man davon ausgeht, es war jetzt ein Aufbruch, irgendetwas Neues. Ich würde aber sagen, die Sache war von Anfang an relativ klar. Die absolute Mehrheit der Ostdeutschen wollte nicht unbedingt einen eigenen Weg entwickeln, sondern die wollten genau das haben, was drüben ist. Drüben war das große Stichwort und drüben haben sie dann letztendlich auch gekriegt. Das sage ich mit einem gewissen Bedauern, weil ich finde das DDR-System, da gab es nichts, was für mich akzeptabel war. Aber das BRD-System so glatt zu übernehmen, wäre auch nicht so mein Weg gewesen. Insofern sage ich das mit einem gewissen Bedauern, dass es so gekommen ist. Aber ich sehe im Nachhinein keine Alternative dazu. Das war, nachdem die Mehrheit es tatsächlich wollte, war alternativlos.
Ja, wir werden übernommen und so, da fühlt man sich kleiner. Und so. Das war eben... Ich denke, das zeigt sich natürlich auch in diesem Buch.
Das Jahr 1990 freilegen.
Sehr schön in diesen verschiedenen Geschichten und auch Bildern, wie die Leute da über den Acker gehen in diesem zelthaften Supermarkt und da sich noch nicht orientieren können und so. Und da hat man fast Mitleid irgendwie mit den Menschen. Aber es ging vielleicht eben wirklich alles zu schnell. So, die Menschen hatten keine Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten. Und das war für mich die geniale Möglichkeit, das halbe Jahr in Westdeutschland so einen Vorgriff zu haben auf das, was dann später gekommen ist. Also ich hatte eine Idee, wie das Leben sein könnte. Und das, klar, dass es relativ schwierig wird, als Künstler, als Einzelkämpfer sich durchzuschlagen. Aber... ich habe es angenommen und es hat bis heute funktioniert.
Also es ist natürlich die Frage, wie man Revolution definiert. Ich glaube, in der Französischen Revolution, ich bin kein Historiker, aber würde ich mal annehmen, 80% der Bevölkerung wollte einen ganz neuen Weg. In der DDR 80% der Bevölkerung, jetzt mal irgendwie auf Verdacht formuliert, 80% der Bevölkerung sagte, wir wollen das wie die da drüben. Und das ist nicht eine Revolution, das ist ein Anstoß für den letztendlichen Zusammenbruch gewesen.
Der Ostdeutsche war in der Zeit einfach sehr verunsichert. Und das hat man auch den Gesichtern angesehen.
Im improvisierten Zeltsupermarkt,
schreibt Martin Groß,
mache ich ein Foto nach dem anderen. Fotos von Leuten, die sich aneinander vorbeiquetschen oder mit ausgestrecktem Finger ihren Mann, ihre Tochter, ihren Vater zu dirigieren versuchen. Immer diese orientierungslosen Gesichter. Sie suchen nach den Wegweisern. Gemüse, Fleisch. Sie suchen nach dem Preis, dem Alkoholgehalt, dem Verfallsdatum.
Martin Groß kehrte nach seinem Jahr in Dresden wieder in den Westen zurück. 1992 erschien Das letzte Jahr, fand aber keinerlei Resonanz. Ein Jahr nach Matthias Hoch bekam auch er einen Sohn und kümmerte sich um Haushalt und Erziehung. Seine Frau erhielt eine Professur in Lüneburg. Ende der 90er begann er selbst wieder, wie schon in den 80er Jahren, für Universitäten zu arbeiten, ging nach Russland und Indien und organisierte wissenschaftliche Kooperationen. Matthias Hoch widerstand der Versuchung, eine Stelle an der Uni in Essen anzunehmen, wie er auch die Angebote für westdeutsche Magazine zu fotografieren ausschlug. Er wollte zurück nach Leipzig und die Veränderungen seiner Stadt mitgestalten und er wollte seine eigene Fotokunst ohne Kompromisse weiterentwickeln. Wenige Jahre später trat er zudem eine Stelle an seiner Universität an, der Hochschule für Grafik und Buchkunst.
Enge Kontakte, wie ich das hier gewöhnt war, die waren schwer zu finden. Und nun war ich ja sowieso geprägt aus einer Gesellschaft, wo in Ermangelung eines öffentlichen Raumes, weil es Kneipen, Gaststätten und so, das war ja im Osten ziemlich schwierig, viele oder fast alle Kontakte liefen eben entweder in diesem Zentrum der Hochschule oder im privaten Bereich. Das hieß, man lud sich nach Hause ein, das war was völlig Normales. Und ich war erstaunt, dass ich in dem halben Jahr in Essen ein einziges Mal zu jemand nach Hause eingeladen wurde. Das war einfach nicht üblich. Man traf sich eben in einer Bierkneipe oder im Bütchen, wie das da im Ruhrgebiet heißt, und trank da sein Bier. Aber es war eben eigentlich oberflächlich und es kam so. Also ich fühlte mich fremd, das muss ich schon sagen. Aber bei allen Möglichkeiten, von denen ich geträumt hatte, die erfüllten sich auch. Also ich konnte meine Arbeit gut präsentieren oder erstmal entwickeln.
Martin Groß und Matthias Hoch sind ihren Landesteilen treu geblieben. Aber sie haben, und das haben die wenigsten in dieser Konsequenz getan, über den Tellerrand geschaut.
Schade. Wenn ich diese Leute sehe, wie sich alles für sie ändert, denke ich, warum nur sie? Warum haben nicht auch wir die Chance, noch einmal alles zu ändern? Das Abenteuer, einmal zu erfahren, dass man alles auch ganz anders machen könnte. Aber wie es scheint, begegnet mir nur noch das Leben, das ich bereits kenne.
Aus einem ungültigen Land, wie Matthias Hoch in die neue Heimat reiste und Martin Groß das letzte Jahr der DDR erlebte. Sie hörten eine Sendung von Tobias Lehmkuhl. Es sprachen Katja Hensel und Marian Funk. Regie Giuseppe Maio, Ton Christiane Neumann, Redaktion Dorothea Westphal.